Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Es begrüßt Sie ganz herzlich Katrin Heise. Wenn dieses Gespräch im Radio zu hören ist, dann ist die Berlinale gerade zu Ende gegangen. Während wir es aufzeichnen, läuft sie aber noch. Und ich freue mich sehr, dass die Schauspielerin, Autorin, Regisseurin Mayam Sareh in die Audi Berlinale Lounge gekommen ist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Während der Berlinale ist das Sprachengewirr in Berlin ja doch nochmal ein erhöhtes. Das macht Ihnen aber, glaube ich, überhaupt gar kein Problem. Sie sprechen fließend Deutsch, Englisch, Französisch und Persisch. Habe ich was vergessen?
Nein, genau.
Haben Sie eine Lieblingssprache?
Es war interessant, in den letzten Tagen wurde ich häufiger gefragt, ob ich auch bereit wäre, ein Interview auf Persisch zu geben. Und das ist immer mit sehr viel Schamgefühl verbunden, weil ich das Gefühl habe, dass ich Persisch wie eine Achtjährige spreche, dass das auf dem Sprachniveau stehen geblieben ist und ich lieber, also leichter im Französischen oder Englischen mich unterhalten kann, als auf dem Persisch, also ja, auf Persisch, ja.
Also das ist die Sprache, die so am schwersten fällt. Manchmal, wenn man so viele Sprachen parat hat, liegt ja oft die Frage nahe, in welcher Sprache träumt man eigentlich? Oder gibt es eine Alltagssprache bei Ihnen? Denn Sie benutzen wirklich alle, glaube ich, ziemlich gleich viel.
Das ist eigentlich spannend, ob man mit den Träumen. Ich glaube ja, Träume funktionieren eigentlich vielleicht gar nicht so wirklich verbal, sondern doch vielleicht mehr über eine Bild- oder Symbolsprache.
Bei Bildern bleiben wir auch, wenn wir hier im Gespräch über Ihre Rollen, über Ihre Filme sprechen, aber eben auch vor allem, und das ist das Besondere für Sie an dieser Berlinale, über Ihren Film, den Sie als Regisseurin vorstellen, Born in Evin, dazu gleich mehr. Mayam Sareh, die hier bei uns sitzt, die hier im Gespräch ist, ist in 4 Blocks die Ehefrau von Clan-Boss Tony Hamadi. Khalila Hamadi, Sie sind im Berliner Tatort die Rechtsmedizinerin. Sie waren zusammen mit Matthias Brandt auch ein Kommissarengespann, bis Sie erschossen wurden. Sie waren in Petzolds Transit zu sehen. Sie haben hier auf der Berlinale 2 Filme als Schauspielerin vertreten und einen eigenen. Sie haben ganz schön viel zu tun, oder?
Ja, das stimmt. Dieses Jahr kam viel zusammen, ja.
Dieses Jahr beziehungsweise letztes Jahr, wo alles dann so langsam fertig wurde, nehme ich an.
Ja, es war interessant, weil ich ja seit 4 Jahren schon an dem Dokumentarfilm arbeite und eigentlich als Schauspielerin kaum Rollen annehmen konnte. Und dass jetzt parallel die anderen beiden Projekte, mit denen ich ja eigentlich eher kleinere Nebenrollen gespielt habe, dass die dann ausgerechnet auch im gleichen Jahr laufen, ist dann, war auch für mich eine Überraschung. Aber mein Fokus ist natürlich sehr beim Dokumentarfilm, weil da meine ganze Aufmerksamkeit und ja, mein Geist eingenommen hat.
Das wollte ich Sie nämlich fragen. Sie sind schon vielfach ausgezeichnet. Sie waren oder sind auf vielen Festivals vertreten. Sie waren hier auf der Berlinale schon in mehreren Jahren in verschiedenen Rollen. Aber dieses Jahr mit dem eigenen Film, den Sie als Regisseurin, mit dem eigenen Dokumentarfilm, den Sie als Regisseurin gemacht haben, ist wahrscheinlich doch eine ganz andere Sache, oder?
Ja, absolut. Ja, definitiv. Vor allen Dingen auch gerade, weil diese persönliche Verbundenheit mit dem Thema natürlich auch eine große Rolle spielt, aber auch diese 4 sehr intensiven, diese intensive Auseinandersetzung mit dem Thema und da kommt schon wirklich was zu Ende. So ein großer Bogen, ein großer Zyklus schließt sich da. Und das ist natürlich schön, dass das irgendwie in der Heimatstadt irgendwie passiert und an diesem Ort, an dem ich immer wieder zurückkehre. Und und es ist natürlich eine tolle Chance gewesen, dass so viele der Protagonisten aus der auch ganzen Welt hierher kommen konnten, zu der Premiere da waren. Viele andere Überlebende, die deren Geschichten sich mit denen ähneln.
Denn für alle, die den Film Born in Evin nicht gesehen haben, sage ich nochmal den Inhalt. Hintergrund ist die Revolution im Iran in den 80er Jahren, 1980er Jahren. Also es geht los mit Studentendemonstrationen gegen den Schah, aber dann eben auch das Mullah-Regime, die Tausenden von Gefangenen, von politischen Gefangenen und auch Ermordeten. Sie selber sind 1983 in dem Foltergefängnis, in dem berüchtigten Foltergefängnis Evin geboren worden. Wussten Sie das als Kind eigentlich?
Also ich habe es wirklich bewusst, habe ich es mit zwischen so 10 und 13 erfahren. von meiner Tante, der das aus Versehen rausgerutscht ist. Das war keine Absicht. Und jetzt nach der langen Auseinandersetzung mit dem Stoff würde ich auch sagen, dass ich retrospektiv eigentlich immer wusste, dass etwas im Verborgenen lag, über das nicht gesprochen werden konnte. Und natürlich hatte ich kein so konkretes Ausmaß. Und wenn man ich bin in Frankfurt groß geworden, da in die Schule geht, dann ist natürlich sowas wie ein iranisches Foltergefängnis so abstrakt, wie das vielleicht für hier auch viele Menschen ist. Und für mich konnte damit kaum was anfangen. Ich war sehr, sehr, sehr abstrakt und sehr fremd.
Aber irgendwas war da.
Ja.
Sie sind in Frankfurt aufgewachsen, weil Ihre Mutter mit Ihnen, als Sie zwei war, aus dem Iran weggehen konnte, nach Deutschland kommen konnte. Ihr Vater ist sehr viel später erst gekommen. Und dann, Sie haben es so ein bisschen angedeutet, aber spielte das eigentlich in Ihrer Kindheit also irgendwie eine Rolle?
Haben Sie da eine Erinnerung? Gar nicht. Also ich bin in so einem anti-autoritären Schülerladen aufgewachsen. Wir waren auf Demos schon als Kind und es war eine sehr fröhliche, sehr glückliche Kindheit. Und klar, es gab natürlich diese Leerstellen, eben die Abwesenheit des Vaters, auch die Abwesenheit dieses Landes, was sich ja gar nicht kannte. Wir sind da ja auch nie hingereist und auch die Abwesenheit der Großeltern. Und da gab es natürlich diese vielen Leerstellen, aber ich glaube, als Kind hat man kein wirkliches Man erlebt ja das Leben als das, was es ist. Man hat ja keinen Vergleich. Und erst eben 30 Jahre später habe ich angefangen, mich mit diesen Leerstellen auseinanderzusetzen und zu überlegen, welche verschüttete Erinnerung oder vielleicht unbewusste Erinnerung habe ich schon immer mit mir getragen und wie wäre sozusagen der Prozess, sich mit dem, was vielleicht immer irgendwo präsent war, auseinanderzusetzen und das ins Bewusstsein zu holen. Ja.
Sie haben sich auseinandergesetzt auch in zwei Theaterstücken. Also Denial, da waren Sie Schauspielerin, da ging es um das Thema Trauma und Traumabewältigung und Sie haben selber ein Stück geschrieben, Kluge Gefühle, und haben dafür auch mal einen Preis bekommen. Also das ist ausgeführt worden beim Heidelberger Stückemarkt. Das waren Theaterstücke, die sich damit auseinandergesetzt haben, aber da haben Sie nicht Ihre persönliche Geschichte erzählt, sondern das Thema aufgearbeitet. War das so eine Art Rantasten an das Persönliche?
Ja, es ist schon eine Art Trilogie. Und der Dokumentarfilm war das erste Projekt von allem, weil ich schon seit 4 Jahren dran arbeite und Denial und Kluge Gefühle danach entstanden sind. Und ich habe einfach die Möglichkeit bekommen, einmal durch die Schreibwerkstatt im Gorki-Theater, wurde mir angeboten, mich mit einem Aspekt auseinanderzusetzen dieser Geschichte, für die ich vielleicht im Dokumentarfilm nicht den Raum finden kann. Und da dachte ich, okay, wie wäre es, so ein schwieriges Thema mit einer Art komödiantischem Ansatz zu verbinden? Wie wäre es sozusagen, sich darum zu bemühen, etwas zu zeigen, wie sich Familiendynamik entfaltet, wenn innerhalb von Familien über gewisse Tabus nicht gesprochen wird? Mhm. Was sind so die verhaltenspsychologischen Konsequenzen von Traumata oder Verfolgungserfahrungen innerhalb der Familien, des Familiengeflechtes? Das ist schon eine Art fast kammerspielartiger, das sind Dinge, die ich im Film nicht habe vorkommen lassen. Und das konnte nicht vorkommen so.
Ich finde das interessant, also wenn das so parallel gelaufen ist, dass der Film, für mich so das Öffentlichste eigentlich, die privateste und persönlichste Befragung ist. Warum ist für Sie der Film da, der Dokumentarfilm da, das geeignete Werkzeug gewesen? Also ja, auch für sich selber. Sie arbeiten ja auch für sich selber was auf.
Ja, das mit dem Persönlichen oder diese Frage nach dem Persönlichen, mir war es beim, obwohl ich mich ja selber als Regisseurin begleite, ich mich als Protagonistin. Das heißt, ich benutze eigentlich die persönliche Spurensuche, um einen Prozess sichtbar zu machen. Es ist und in der Hoffnung natürlich, dass durch diese Sichtbarmachung dieses Prozesses vielleicht andere ermutigt werden können, zu sehen, okay, was sind denn die Bereiche innerhalb der eigenen Familie, innerhalb des eigenen Landes, innerhalb des eigenen kollektiven Gedächtnisses, was ausgespart wird, über die wir nicht sprechen. Und deshalb so persönlich ist scheinbar oder vermeintlich ist, eigentlich ist das, versuche ich als Regisseurin das eher als Instrument zu verwenden, um eigentlich auch immer wieder das Politische daran zu suchen. Ja. Weil eben, es ist ja ganz wichtig irgendwie zu sehen, dass in dieses iranische Gefängnis, das Evin-Gefängnis, war ein ideologisches Gefängnis. Da ging es ganz konkret darum, das Individuum zu zerstören. Es ging darum, das Persönliche zu targeten, also anzugreifen. Und mein politischer Akt des Widerstandes ist zu sagen, ich hebe das Individuum, also auch unsere individuelle Geschichte, ich setze die gegen die Entmenschlichung dagegen.
Ja. Aber nun war sie natürlich auch da. Also sie, das ist ja auch ein Film der Auseinandersetzung mit der Mutter. Ihre Mutter ist jetzt auch keine Unbekannte. Sie ist in Frankfurt Psychologin und ist außerdem Grünen-Politikerin, war auch mal Oberbürgermeisterkandidatin, das heißt eine öffentliche Person auch. Wie war die Reaktion darauf, so ihre Auseinandersetzung auch mit sich selbst, mit der Kamera zu begleiten?
Es hat eine Art Container geschaffen, würde ich sagen, so eine Art Form, eine Struktur, in dem man eigentlich den persönlichen Raum verlässt. Und die Kamera, der Ton, diese Struktur, die dramaturgische Struktur, hat mir erlaubt, sozusagen eigentlich das, wie gesagt, eben dieses Persönliche eher zu, nicht instrumentalisieren, aber sozusagen zu benutzen, um etwas, ja, Größeres sichtbar zu machen.
Hat es Ihrer Mutter auch geholfen, etwas zu sagen?
Also wie die dramaturgische Struktur des Filmes ist ja so, dass meine Mutter eigentlich eher am Anfang vorkommt und am Ende und dass der Widerstand von mir als Protagonistin darin besteht, dass meine Mutter nicht darüber sprechen kann, was ihr widerfahren ist, obwohl sie Psychologin ist und Verhaltenstherapeutin und selber mit vielen traumatisierten Menschen zu tun hat und Politikerin ist und sich sozusagen gegen Menschenrechtsverbrechen und all das einsetzt, konnte sie darüber nicht sprechen. Und das ist eigentlich eine sehr übliche auch Reaktion auf extreme Trauma. Erfahrungen. Aber trotzdem für mich als zweite Generation war es wichtig, das nicht einfach zu übernehmen, sondern zu sagen, wie kann man trotzdem für die Leerstellen Sprache finden? Und vielleicht sogar nicht nur Sprache, sondern auch Filmsprache.
Das Ergebnis sehen wir eben in Born in Evin. Über Ihren Film Born in Evin, über den Entstehungsprozess haben wir eben gesprochen, haben wir einiges gehört. Sie haben eben als Klammer mit Ihrer Mutter gesprochen. Sie haben aber auch andere Gefangene aus iranischen Gefängnissen befragt. Sie haben vor allem auch Menschen gesucht, die wie Sie im Gefängnis geboren sind. Das war schwer, da Kontakte zu bekommen, oder? Wie haben Sie das gemacht?
Ja, das ist der Film letztendlich zeigt diese Suche nach diesen anderen Überlebenden, nach den Menschen, die sprechen wollen, nach den anderen Kindern, meinen sozusagen mitgefangenen Kindern, die mit mir dort waren und wie schwierig das ist, wenn es zum einen keine wirkliche Aufarbeitung gab, es gab keine historische Aufarbeitung, die Täter sind bis heute noch an der Macht. Die Zielsetzung des Regimes war, dass wirklich auch die Opfer, dass sie das ihre Erfahrung internalisieren. Und verschweigen
nicht weitergeben,
und nicht weitergeben. Und obwohl sie im Exil leben und obwohl sie im Ausland ihre Leben hier aufgebaut haben, ist diese Dynamik des Schweigens, und die ist ja nicht, das hat ja nicht nur was mit dem iranischen Kontext zu tun, das kennen wir in Deutschland ja auch zu gut, diese Dynamik des Schweigens oder dieser Widerstand dagegen, das versucht der Film auch zu betrachten und dem eine Form zu geben und sagen, wie sieht es aus, wenn man sagt, okay, ich werde sozusagen nicht zurückschrecken, vor den Abgründen, vor der Dunkelheit, vor der eigenen Angst, sondern ich werde mich da hineinbegeben und vielleicht in diesem Prozess des sich hineinbegebens lässt sich etwas feststellen und vielleicht auch etwas überwinden.
Genau das, die Stichworte, die Sie eben gesagt haben, Dunkelheit, Angst vor Dunkelheit, Schweigen, genau das sind ja auch Ihre Gefühle gewesen, mit denen Sie immer wieder konfrontiert waren und die Sie eben ja auch dank des Aufarbeitens durch Theater und Film selbst bearbeiten konnten. Können Sie nach dem Film, weil Sie auch gesagt haben, eben, Sie sind ganz häufig damit konfrontiert worden in Ihrer Recherche, in Ihrer Nachforschung mit dem Phänomen des Schweigens, also des Nicht-Aussprechen-Könnens. In der Auseinandersetzung mit Ihrer Mutter ist Ihnen das ja durchaus auch schwer gefallen, weil Sie ja auch ein gewisses Recht darauf haben, selber zu erfahren, was belastet mich eigentlich? Und da ist sie eben die größte Hilfe. Können Sie das inzwischen akzeptieren, Schweigen? Das nicht aussprechen?
Ja, ich bin letztendlich an den Punkt gelangt, dass ich glaube, wir haben als zweite Generation kein Anrecht auf Antworten. Wir können von Überlebenden, von so schweren Verbrechen, können wir nicht erwarten, dass sie einen sogenannten richtigen Umgang damit finden. Allein, dass sie am Leben sind, allein, dass sie Ja zum Leben sagen, ist ein solcher Akt der Resilience auf eine Art. Und trotzdem haben wir als zweite Generation, weil es ja auch um die Tradierung letztendlich geht und die Frage, wie tragen wir das weiter, was macht das mit unserem kollektiven Gedächtnis, wie können wir als zweite Generation, aber trotzdem, haben wir da nicht trotzdem ein Anrecht auf unsere Fragen? Ja. Und dieser fast so emanzipatorische Prozess zu sagen, ja, wir haben ein Anrecht und ja, natürlich dürfen sie schweigen. Und letztendlich würde ich sogar sagen, es ist gar kein wirkliches Schweigen, es ist eigentlich ein vermeintliches Schweigen, weil die nonverbale Kommunikation, man spricht ja konstant, man spricht durch seine Gestik, durch seine Mimik, gerade auch durch das Auslassen, durch wie man lebt, wofür man kämpft, für was man sich engagiert, all das ist ja auch eine Form der Sprache, die vielleicht eigentlich auch von der Traumaerfahrung spricht.
Ja. Traumaerfahrung ist ein Thema, was in Ihrer Familie eine große Rolle gespielt hat, und zwar nicht nur erlebt, sondern auch theoretisch, weil nicht nur Ihre Mutter ist Psychologin, sondern auch Ihr Stiefvater ist Psychotherapeut.
Analytiker, ja.
Analytiker und arbeitet genau mit Trauma-Weitergabe, also mit Ihrem Thema eigentlich. Das war Thema in Ihrer Familie. Und trotzdem wurde geschwiegen. Ne? Also das ist so
vermeintlich geschwiegen.
Vermeintlich geschwiegen, ja, genau.
Ja, also mein Stiefvater ist eben, der ist selber Kind von Holocaust-Überlebenden, schon von Shoah-Überlebenden, genau, ist Jude und beschäftigt sich mit dem Phänomen der transgenerationellen Tradierung von Traumata. Und letztendlich hat er eine Frau geheiratet, die auch Erfahrung von Entmenschlichung gemacht hat. Und vielleicht ist das, vielleicht verbindet es einen, vielleicht hat man auch ein Verständnis für dieses vermeintliche Schweigen, weil man es auch kennt, einfach aus seiner Familie. Und trotzdem war natürlich seine akademische Auseinandersetzung mit dem Thema und auch persönliche für mich immer eine Inspiration, mich auch damit auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, wie kann man außerhalb der Diagnostik sozusagen, wie kann man da versuchen, eine künstlerische und politische Auseinandersetzung zu führen.
Jetzt haben Sie ja quasi beides gemacht, also sowohl eine künstlerische Auseinandersetzung und durch den Film, Sie haben es vorhin, glaube ich, kurz erwähnt, hier zum Festival sind aus aller Welt Überlebende, Betroffene gekommen. Wie war die Reaktion der Leute, für die Sie ja auch eine gewisse Verantwortung haben?
Ja, um ehrlich zu sein, das ist nicht einfach. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass die Reaktionen so emotional sein werden. Aber nicht nur, interessanterweise eben nicht nur von Menschen, die diesen iranischen Kontext oder diese Vergangenheitserfahrung haben, also diese Verfolgungserfahrung haben, sondern auch von Menschen, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben. Und da habe ich irgendwie ist da was in die Welt gekommen und ich habe manchmal das Gefühl, das hat auch meine persönliche Geschichte verlassen. Und es existiert jetzt so für sich und die Leute treten in Beziehung zu diesem Film und zu diesem Prozess, der da sichtbar gemacht wird. Und irgendwie, das Gute ist, dass sie vielleicht, dass es jetzt einen Ort oder einen Raum gibt, an dem man vielleicht etwas sichtbar gemacht worden ist. Aber ja, es ist auch nicht einfach, weil wir haben es mit Straflosigkeit zu tun, bei den Überlebenden. Wir haben es mit Menschen zu tun, die seit 40 Jahren, deren Zeugenschaft keine Anerkennung gefunden hat. Und natürlich muss ich da auch gucken, wie ich mich abgrenze, weil ich bin natürlich nicht, ich habe den Film gemacht und kann natürlich aber nicht die Leute, ich bin ja keine Traumaforscherin oder
Therapeutin. Aber natürlich, genau. Wollen Sie in Kontakt bleiben oder ist das für Sie jetzt ein abgeschlossenes Projekt und ein abgeschlossener Prozess?
Wir sind ehrlich gesagt auch gerade am Überlegen, wie man das machen kann, weil natürlich wollen wir auch eine Plattform. Der Film soll nicht einfach nur so stehen bleiben und jetzt sollen die Leute irgendwie, da ist dann was getriggert worden und letztendlich haben sie keine Anlaufstellen und das geht natürlich nicht, sondern wir haben da natürlich eine Verantwortung zu sagen, okay, was für eine Plattform kann es geben, wie kann man Kontakte vermitteln zu Traumatherapeuten oder Menschen, die auch mit Medien und Trauma zu tun haben. All das ist jetzt gerade in Vorbereitung, aber auch natürlich aus dieser Erfahrung, dass die Reaktionen so heftig waren, mit denen wir nicht gerechnet haben. Die sind ganz toll. Die Leute sagen auch, dass der Film sehr lebensbejahend ist und sie ermutigt und dass sie viel gelacht haben. Also es wirkt jetzt so, als ob der Film einfach nur grauenhaft schwierig ist. Er ist auch ein sehr humorvoller Film. Aber trotzdem haben wir natürlich eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
Also viel mehr als ein Film hier, der nur einfach gezeigt wird im Kino. Born in Evin, die Schauspielerin Mariam Sareh. In Frankfurt am Main sind Sie groß geworden. In Interviews haben Sie mal erzählt und hier haben Sie auch schon sowas Ähnliches angedeutet, dass Sie, also hier haben Sie von irgendwelchen linksalternativen Projekten und Demos erzählt und ich habe in einem Interview gehört, dass Ihre Kita damals Zornige Zwerge hieß.
Schülerladen.
Ein sehr schöner Name. Deutet schon so ein bisschen die Stoßrichtung an, in der Sie erzogen worden sind. Linksalternativ würde ich denken. Zu politischem Bewusstsein auf jeden
Fall. Absolut, ja.
Hätten Sie auch in die konservative Ecke gehen können oder hätte es da sehr heftige Auseinandersetzungen gegeben im Elternhaus?
Ja, das ist eigentlich insofern eine interessante Frage, weil auch wenn ich so ein kleines Baby war, als ich an diesem schrecklichen Ort war, aber ich glaube, irgendwie die Erfahrung von Entwürdigung und Entmenschlichung ist so Teil von mir auch geworden und irgendwie auch von meiner Zeugenschaft. Und ich glaube, dass die letztendlich viel universeller als jetzt dieses Rechts-Links-Denken. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir uns nicht in unserer Unterscheidung definieren, sondern in dem, was uns verbindet. Diese ideologischen Kämpfe, die für die ja auch dieses Gefängnis gestanden hat, diese Dogma, ich glaube, die gilt es, das ist so Teil von mir, dass das überwunden werden muss, weil letztendlich diese Konsequenz davon einfach ist, Entwürdigung, Entmenschlichung und der Verlust davon, dass wir alle die Erfahrung haben, gemeinsam machen, hier am Leben zu sein.
Ja. Also politisch aktiv sein ist für Sie überhaupt keine Frage von rechts, links oder Parteien, sondern nochmal eine ganz andere Art von Engagement.
Nee, es ist natürlich klar. Ich kann nicht behaupten, dass ich nicht links bin und es auch nicht immer sein werde. Das ist natürlich so. Natürlich engagiere ich mich auch für soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung und Rechte für Frauen und für Queere und für all das sind natürlich Themen, für die ich mich sehr engagiere. Aber wenn man das sozusagen runterdestilliert und fragt, worum geht es da eigentlich, dann geht es doch um die Überwindung davon, dass wir viel mehr miteinander zu tun haben als unsere Unterschiede. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir als Familie die Erfahrung gemacht haben, was passiert, wenn sich sozusagen diese Idee des Unterschieds so pervertiert, dass es zum Dogma wird und letztendlich einen legitimiert, den anderen umbringen zu können, verletzen zu können, foltern zu können. Ja.
Sie haben vorhin angedeutet, dass Sie schon früh sich engagiert haben, auf Demos gegangen sind. Wann kam eigentlich die Schauspielerei zu Ihnen?
Vor allen Dingen, warum eigentlich?
Und warum eigentlich, genau?
Ja, das frage ich mich auch. Hat irgendwie auch letztendlich ein bisschen was mit den 68ern zu tun, weil es gab ja viele der
Darstellendes
Spiel und mein Theaterlehrer an der Schule war einer der Mitbegründer des Unterrichtsfachs. Darstellendes Spiel war auch im Alt-68er und er hat sozusagen seine Schauspiellaufbahn aufgegeben, weil es galt, an die Schulen zu gehen und die folgenden Generationen sozusagen für die richtigen Dinge zu begeistern.
Ja, das ist ja dann aufgegangen, aufgegangen.
Und er wurde mein Theaterlehrer. Ja, und der hat mich dafür begeistert und der war auch sehr streng und wir mussten Klausuren schreiben und es war wirklich sehr ernstzunehmend. Und dann habe ich mich beworben an der Schauspielschule und ja.
Das klingt nämlich so easy in ihrem Lebenslauf, also Schauspielschule dann hier in Potsdam an der Konrad Wolf. War das so leicht, da unterzukommen? Da reinzukommen?
Nein, natürlich nicht. Nee, natürlich nicht. Da bewerben sich unheimlich viele Leute und es ist. Ja, mit 18 ist man ja selber noch gar nicht mit seiner Identität so richtig zu Hause und dann soll man schon all diese Rollen spielen, die so weit weg von einem sind und klassisch und modern und all das. Und ich bin auch nicht auf Anhieb genommen worden. Ich habe mich dreimal beworben und beim dritten Mal bin ich dann genommen worden.
Sie haben dort den damals angehenden Filmemacher Burhan Kobani kennengelernt. Genau, Kobani kennengelernt, genau. Und haben mit ihm einen Film gemacht. Es war, glaube ich, nicht Ihr erster Film, aber es war der Film, glaube ich, der Ihnen Durchbruch gebracht hat, der hier übrigens auch mal auf der Berlinale im Wettbewerb lief, Shahada. Würden Sie sagen, es war Ihr Durchbruch oder war das so ein
Mal wieder in die Welt geworfen. Das scheint so ein durchgehendes Thema bei mir zu sein. Ich hatte im letzten Jahr in der Schauspielschule, war ich eigentlich schon an dem Punkt, dass ich gar nicht mehr Schauspielerin sein wollte, sondern ich wollte Regisseurin werden. Und
wollten Sie schon Regisseurin werden?
Ja, und hatte dann mir die Vorstellung, dass ich vielleicht nach Wien gehe, an die Filmakademie und bei Haneke einen Masterstudiengang mache und hatte dann schon meinen ersten kleinen Dokumentarfilm, so eine Art Reportage gemacht, dann einen kleinen Spielfilm und sowas, einen Kurzfilm. Und dann kam Shahada plötzlich und Shahada hatte dann hier eben völlig überraschend diesen Erfolg im Wettbewerb, Diplomfilm. Und dadurch fing natürlich viel an und da habe ich mich dann nicht gesehen, dass ich das jetzt sofort unterbrechen kann und habe dann ein paar Jahre hat's gedauert, bis ich dann auch Regisseurin
bin. Ja gut, man hat ja vielleicht, oder Sie zeigen, man hat die Jahre ja vielleicht auch erstmal noch was anderes zu machen. Shahada war ein Film, der sich damit auseinandergesetzt hat mit der deutschen Kultur und dem Islam. Also darum geht es in dem Film. Bei Ihnen hat Religion, glaube ich, in Ihrem Leben bis dahin überhaupt gar keine Rolle gespielt. Ne? Wie ist das als Schauspielerin für Sie ganz persönlich? Also wie oft werden Sie in Rollen oder durch Rollen gedrängt, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen, mit Migration auseinanderzusetzen, mit Vorurteilen, mit Religion und so weiter, mit Kopftuch und...
Es wäre ja per se fantastisch, wenn man sich mit Rassismus und Migration und all diesen Fragen auseinandersetzen könnte. Die eigentlich erschütternde oder frustrierende Erfahrung ist es, dass die Darstellung der Medien dieser Rollen oft so stereotyp und auch rassistisch ist, dass das oft dann eher ein schmerzhafter Entscheidungsprozess ist, auch ein politischer.
Ist das tatsächlich immer noch so? Also wenn Sie auf Ihre Rollen gucken, tut sich da gar nichts?
Doch, auf jeden Fall. Gott sei Dank tut sich da was und es verändert sich was. Und ich glaube auch an ein Stück weit eine Selbstverantwortung, bei was macht man mit? Und ich habe viele Sachen auch abgesagt, weil die nicht mit meiner Überzeugung einhergingen. Aber per se ist es natürlich kein Problem, jemanden zu spielen, eine Figur, die muslimischen Glaubens ist. Also daran ist nichts falsch. Aber die Art und Weise, wie dargestellt wird und wie einseitig, wie unterkomplex die Rollen oft sind, das ist problematisch. Und da sehe ich auch eine Verantwortung bei den Drehbuchautoren und Medienmachern. Ja.
weil Sie gerade Klischees ansprechen. Sie haben jetzt, und ich glaube, Sie sind hier auch schon darauf angesprochen worden, auf die Serie Vier Blocks. Ich hatte es auch erwähnt. Da geht es um Clan-Kriminalität hier in Neukölln, Berlin-Neukölln. Das ist ja auch durchaus eine Reihe, die mit Klischees zumindest spielt. Was hat Sie gereizt daran?
Ja, es ist bei Vier Blocks ist interessant, oder Four Blocks, ich sage immer Vier Blocks. Ich werde aber oft auch korrigiert, scheinbar heißt es Four Blocks.
Also ich hätte niemand gedacht, weiß, das ist Vier Blocks.
Ich mochte daran, dass es ein Genrefilm war. Denn der Film hat durch diesen großen, oder die Serie hat durch diesen großen Erfolg, wird der so viel Authentizität und Glaubwürdigkeit unterstellt. Aber ich sehe darin, ich finde, die Serie ist viel mehr zu Hause bei Scorsese und Goodfellas und Mean Streets und das, was halt eigentlich diese Mafia 70er Jahre auch ja, Filme auch ausgemacht hat. Und diese Vorstellung, in einem Genrefilm eigentlich mitzuspielen, hat mich gereizt. Mich hat auch gereizt, eine Rolle zu spielen, die so weit weg ist von mir, die so gar nichts mit mir selbst zu tun hat. Mhm. Und da lernt man ja auch sein Schauspielhandwerk richtig einzusetzen. Gerade wenn man mit Schauspielern zu tun hat, die Laien sind, da ist man besonders gefordert, glaubwürdig
zu sein.
Das ist
ja so eine Mischung in dem Film, ne? Genau, oder genau. In der Serie, ja.
Dass man da besonders glaubwürdig sein muss und letztendlich die Klischees und die Stereotype, die auch bei Four Blocks oder Vier Blocks auch vorkommen, die sind nicht nur vor der Kamera problematisch, finde ich, sondern auch dahinter, in den Strukturen dahinter. Das hat dann aber auch damit zu tun, wer erzählt die Geschichten, inwieweit kommen Frauen, Autorinnen genug vor, inwieweit findet sich das sozusagen Widerhall in der Darstellung der Frauenrollen. Und da
Das klingt, als ob es eine ganz spannende Auseinandersetzung auch hinter der Kamera gegeben hätte, weil Sie bezeichnen sich selber immer mal wieder jedenfalls als Feministin.
Ja.
Und dann diese Rolle, die auf jeden Fall, da muss sich eine Frau doch noch sehr bemühen, überhaupt als gleichberechtigt wahrgenommen zu werden, ist aber auf dem Weg. Das heißt, da haben Sie diese Auseinandersetzung auf verschiedenen Ebenen tatsächlich auch führen können.
Ja, ich muss sie führen, aber ich habe ja auch beim Grimme-Preis letztes Jahr das ja auch öffentlich gesagt. Ich glaube eben, dass die Darstellung ist nur ein Teil des Problems, die Darstellung der Frauenfiguren, sondern es ist eben vor allen Dingen, das viel größere Problem sind die Strukturen dahinter. Wer erzählt unsere Geschichten? Wie viel Teilhabe haben weibliche Autorinnen? Ja, wer steckt letztendlich dahinter und wie divers sind auch die Leute, die teilnehmen können?
Die Schauspielerinnen... Und auch nicht nur die, sondern auch Schauspieler sind natürlich abhängig von Wahrnehmung und Anerkennung. So geht es der Schauspielerin Mariam Sareh natürlich auch. Was macht sowas mit Ihnen als Person, wenn man so abhängig ist von der Außenwahrnehmung und von Anerkennung?
Es gibt so eine Geschichte, mein wunderbarer Schauspiellehrer, ein amerikanischer Schauspielcoach, der heißt Larry Moss. Und mit dem habe ich direkt nach der Schauspielschule gearbeitet. Und der hat uns alle sehr beeinflusst, würde ich sagen. Und der hat uns immer gesagt, it's not about you. Und ich glaube, für den Schauspieler, der irgendwie oft auch mit so einer Urwunde konfrontiert ist, diesem Wunsch nach Anerkennung, und weil sonst stellt sich kein Mensch vor 600 Leute auf der Bühne, wenn da nicht dieser unbedingte Wunsch auch des Gesehenseins da wäre. Aber letztendlich, ich glaube, diesen Punkt muss man überwinden, sonst kann dieser Beruf ganz ungesund werden. Und in dem Moment, in dem man weiß, okay, eigentlich verschreibe ich mich einer Idee oder ich verschreibe mich einer Geschichte oder es gibt etwas, was über mich und mein eigenes Ich hinausgeht, dann kann der Beruf eine große Erfüllung sein. Und dann kann, aber es ist eine Emanzipation letztendlich von dem Anerkennungsbedürfnis von außen oder dieser Spiegelungsbedürfnis. Und das hat er uns ganz schön eingetrichtert. Ja.
Sie werden jetzt, ich nehme an, inzwischen auf der Straße erkannt. Angesprochen? Ist das was Schönes oder ist das?
Es ist merkwürdig. Also eigentlich ist es merkwürdig, weil ich bin jetzt 35 Jahre alt und bin bis vor anderthalb Jahren ja völlig anonym durch die Welt gegangen und habe das geliebt auch, weil das natürlich einem erlaubt, auch die Welt zu beobachten und nicht zum Objekt der Beobachtung zu werden. Und das ist jetzt, natürlich hat sich das schon verändert und ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt. Ich frage mich immer, wenn Leute mich angucken, denke ich immer, wir kennen uns oder so. Und dann
denken die auch immer, weil sie gesehen haben so oft.
Also es hat noch keine Routine oder so.
Bekanntheit gibt einem natürlich auch die Möglichkeit, seinen Namen oder ihren Namen einzusetzen. Also Sie haben vor, oh Gott, ist das jetzt 2 Jahre her, ein Projekt mitgemacht, einem französisch-belgischen Film, wo es um Kirchenasyl ging, ich denke, auch eine Herzensangelegenheit, das war wahrscheinlich so eine Rolle, die Sie angenommen haben, weil es Ihnen auf der Seele brannte. Ja. Wie war da die Zusammenarbeit zwischen Laien, die ihr eigenes Leben spielten, und Ihnen als professionelle Schauspielerin, die von dem Thema ja nur mittelbar betroffen ist?
Ja, ich meine, das ist eine große Hilfestellung, wenn man mit, ich habe dann für die Vorbereitung dieser Rolle einige Tage oder eine Woche und so undercover in einem Aufnahmezentrum, Auffangzentrum gelebt. Und das ist natürlich ein extremes Privileg, zu erleben, wie diese Lebensrealitäten wirklich sind. Und letztendlich ist das, was ich vorher gesprochen habe, dieses sich selbst, das Ich zu überwinden eigentlich und sich einer Idee zu verschreiben, es erleichtert natürlich das, wenn man mit Menschen zu tun hat, deren Lebensrealitäten das sind. Und da kann man sich ganz gut hinten in Bescheidenheit anstellen und sagen, ich gebe jetzt irgendwie mein Schauspielhandwerk dafür, damit sich eine Idee transportiert. Das hilft natürlich. Aber es ist natürlich trotzdem grauenhaft, weil man damit zu tun hat, dass die Leute... Ja, wie die hierher kommen, wie bis nach wie vor Menschen im Mittelmeer ertrinken, wie viele Menschen ihre Freunde, Verwandten verloren haben. Und das ist natürlich auch erschütternd. Ja. Es ist gerade im Angesicht der Tatsache, dass ich in den 80er Jahren mit meiner Mutter herkam, weil politisches Asyl gegeben worden ist. Und dann plötzlich mitzubekommen, welche Strapazen Leute durch Unternehmen und wie gefährlich das ist. Das nimmt einen schon mit, ja.
Da kommt dann jetzt auch so die Idee wieder raus, für die Sie arbeiten, wo Sie eben gerade gesagt haben, ich kann Ideen transportieren. Haben Sie jetzt das Gefühl, dass Sie da eigentlich so ein, dass da jetzt eine Veränderung bei Ihnen stattfinden wird, weil Sie Ideen jetzt besser nicht als Schauspielerin, sondern als Regisseurin transportieren werden können?
Ja, es hat jetzt ja schon so Konsequenzen, weil ich zum Beispiel Schauspielerei nicht mehr ganz so ernst nehme. Ich kann auch einfach mal eine Rolle jetzt spielen. Früher musste dafür irgendwie das Drehbuch super sein, die Kameraarbeit super sein, die RegisseurInnen toll sein. Und heute kann ich sagen, nee, wenn ich jetzt als Regisseurin die Möglichkeit habe, diese gestalterischen Möglichkeiten auszuweiten, dann habe ich mein Einflussgebiet und dann muss es sozusagen im Schauspiel sich nicht immer so ganz erfüllen. Dann ist es auch okay.
Sie wünschen sich auch sehr viel mehr weibliche Regisseurinnen, um auch diese Strukturen zu verändern.
Ja, absolut.
Dann sind Sie jetzt gefordert, ne?
Na, ich habe schon angefangen.
Die letzten Minuten hier im Gespräch mit der Schauspielerin und Regisseurin Mariam Saré, die auf der Berlinale ihr Regiedebüt Born in Evin vorgestellt hat. Sie haben gesagt, das kommt im Kino. Wann?
Genau, im Oktober.
Im Oktober, also ja. Dann für noch viel mehr Leute zu sehen. Wir haben vorhin schon ganz kurz darüber gesprochen, wie Sie sich Gesellschaft vorstellen. Sie haben nämlich von einem allgemeinen, eigentlich muss jeder aktiv werden, um die Gesellschaft zu verändern. Wie wünschen Sie sich Gesellschaft?
Ich glaube, dass es eine große Herausforderung im Moment ist, dass es einen großen Wandel bedarf, dass wir uns aus der Rechnung nicht mehr rausnehmen können. Weil zum Beispiel bei meinem Film, es wäre was Einfaches gewesen, die Täter anzuklagen, sagen, da gibt es, das ist ein Verbrecherregime und die sind verantwortlich. Aber mittlerweile denke ich, wir haben alle viel mehr miteinander zu tun und in der Anerkennung dieses Verbundes miteinander steckt vielleicht auch schon ganz viel Veränderung stecken, weil eben diese Differenzierung und diese Unterscheidung vielleicht mehr und mehr in den Hintergrund rückt. Und das merken wir auch bei den ökologischen Herausforderungen und dass wir alle hier auf dieser Welt sind und dass unsere Taten miteinander zu tun haben und dass vielleicht eine Form von Kollektivität eine Antwort auf diese Politik der Division, mit der wir im Moment so viel konfrontiert sind, wäre.
Der Satz, das Private ist politisch, der ist ja schon uralt. Ich glaube, für Sie hat der durchaus eine Bedeutung. Und wenn Sie von so einer Veränderung in der Gesellschaft sprechen, dann kann das ja auch im ganz kleinen Kreis, in der ganzen Familie eben anfangen. Sie wünschen sich ja eigentlich, jedenfalls habe ich das irgendwo mal gehört, ich wollte mal wissen, wie ernst das gemeint ist, Sie wünschen sich eigentlich auch so eine Aufhebung dieser Lebensstrukturen in so kleinen Zellen wie Familien und so weiter. Sie könnten sich da was ganz anderes vorstellen, ganz andere Lebensmodelle. Leben Sie die inzwischen schon?
Ob ich jetzt schon in die Kommune ausgewandert bin?
Beispielsweise.
Im Moment träume ich vom Aussteigen und Surferin werden. Nein, also kurz zu der Frage. Es ist natürlich nicht das Private und ist politisch selbstverständlich. Und gleichzeitig brauchen wir auch die institutionellen Veränderungen. Wir brauchen auch die bürokratischen Strukturen. All das heißt ja nicht, das eine schließt das andere nicht aus. Aber ich denke, es fängt auch mit uns an. Und wir sind jeden Tag gefragt, weil wir auch hier am Leben sind. Und wie gestalten wir unser Leben? Ja.
Also über die Kommune möchten Sie jetzt im Moment noch nicht reden. Vielleicht über Ihr nächstes Projekt. Gibt es da schon was zu erzählen?
Ja, ich hatte ja das große Bedürfnis, erstmal eine Pause zu machen, weil das doch relativ, deshalb war ja die Aussteiger-Surfer-Fantasie gar nicht so sehr ein Witz. Aber ich wurde jetzt eingeladen vom Royal Court Theatre in London, in deren Writers Residency ein neues Stück zu entwickeln. Das heißt so ganz, das klappt noch nicht ganz mit dem Aussteigen.
Außer Aussteigen aus Berlin, jetzt erstmal dann in London.
Ja, genau.
Mariam Sarré, Dankeschön für dieses Gespräch und viel Erfolg bei den nächsten Unternehmungen.
Dankeschön.
Ich bin Katrin Heise und wünsche noch einen schönen Tag.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.